Ich lese einen Text aus Lukas 4, es ist der Predigttext. Die Versuchung Jesu. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem ganz einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte: Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete: Es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe.
Die Versuchung Jesu in der Wüste. Über diesen spannenden Text aus dem Neuen Testament möchte ich mit uns heute Morgen gemeinsam nachdenken. Ich halte ihn für einen der tiefsten und reichsten Texte, den die Heilige Schrift enthält, mit unheimlichen vielen Bezügen, nicht nur innerhalb biblisch, worauf dieser Text sich bezieht, sondern vor allem von seiner Wirkung her, nämlich was Jesus dort in diesen 40 Tagen in der Wüste nicht nur durchlebt und mit uns Menschen und für uns Menschen durchmacht, sondern was er überwindet, davon leben wir alle bis heute. Und dem möchte ich gerne ein wenig nachspüren. Mit Gottes Hilfe dem Bösen widerstehen lernen. Und es ist wie in einem Zeitraffer wirkliches Evangelium. Und es zeigt uns nicht nur, wovon wir Menschen so dringend Erlösung und Befreiung brauchen, sondern dann auch möchte ich aufzeigen heute, wozu uns Jesus befreit hat und wie wir auch gemeinsam heute unsere Berufungen leben können. Ich möchte zunächst einmal noch ein paar Bezüge aufzeigen, in welchem Bezug, wie gesagt, diese Versuchungserzählung Jesu steht. Sie ist uns zweimal überliefert, im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium, spannenderweise auch mit sehr unterschiedlichen Reihenfolgen, wie Jesus da versucht wurde. Markus erwähnt es nur ganz kurz und Johannes hat das in einer theologischen Aussage verpackt. Und die lautet: Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. So fasst Johannes das zusammen. Und darum geht es ja, es geht hier um die große Sendung Jesu, denn Gott liebt diese Welt und jeden einzelnen Menschen und sein Volk Israel und die ganze Menschheit so sehr, dass er selber sie losreißen wird von allem, was sie zerstört, von allem, was sie pervertiert, von allem, womit wir gegenseitig unsere Beziehungen, unsere Familien, unsere eigenen Herzen, unsere Gesellschaft zerstören. In diesem ganz großen Zusammenhang steht diese Erzählung. Was ist die Sendung Jesu? In welchem Dienst wird er sein ganzes Leben leben? Und darum geht es in dieser Versuchungserzählung. Diese Geschichte hat zwei Echos im Alten Testament, die sie aufnimmt. Zum einen ist das die Paradieserzählung von Adam und Eva. Lukas hatte deutlich gemacht in seinem Evangelium, Lukas 2, der Stammbaum von Jesus, er geht bis auf Adam zurück. Und Lukas möchte deutlich machen, Jesus gehört wie wir ganz zur Familie Mensch. Und mit allem, worin Menschen sich seit ihrer ersten Stunde plagen, mit den Versuchungen in sich, denen sie aber erlegen sind, hat Jesus genauso zu kämpfen. Mit allem, was das Leben zerstört, was die Absichten von Gottes gutem Leben pervertiert, mit allem musste Jesus sich auseinandersetzen. Mit dem großen Unterschied aber, dass er überwunden hat, während wir Menschen dem erlegen waren. Damit wir Menschen wieder wirkliche Menschen werden, wie Gott sie sich immer schon gedacht hat. Familie Adam, der eine Bezug. Der zweite große Bezug ist natürlich Israel selber. Im Alten Testament wird Israel der Sohn Gottes genannt. Du bist mein Sohn, den ich herausgerufen habe aus der Sklaverei von den bösen Mächten des Pharaos durch Schilfmeer hindurch und den ich befreien möchte. Die Berufung Israels war es, du bist das Licht der Welt, Licht für die Völker. An dir, dem Volk, wo ich in der Mitte sehe, sollen Menschen nun endlich sehen können, wie Gott sich wahres, gutes, heiliges Leben, schönes Leben vorgestellt hat. Das war Israels Berufung, dazu war es gerufen. Und nach der Rettungstat durch das Meer, 40 Jahre dann in der Wüstenwanderung. Eine Phase, wo sie Gott lernen sollten zu vertrauen. Eine Phase, wo sie auch Hunger erleiden mussten, wo sie ihn lernen mussten, in der Abhängigkeit zu Gott zu leben. Und auch eine Phase, wo sie ganz Gott vertrauen sollten. Und wir merken, Mensch, Israel hat es schon von dem ersten Step an in der Wüste, hat diese Berufung nicht gelebt. Sie beten die goldenen Kälber, die Götzen an, sie rebellieren gegen Gott. Und Jesus wird nun zugemutet wie in einem Zeitraffer, darum auch 40 Tage, es ist der direkte Bezug zur Wüstenwanderung. Jesus wird sich mit allem herumplagen, womit sich Israel auch herumplagen musste. Aber zum Freude von Israel und allen Menschen, er hat überwunden, er ist nicht den Versuchungen erlegen und macht damit wieder deutlich, er wird nun der Lichtträger dieser Welt sein. Und darum in der Spannende, wenn Jesus dann mit dem Bösen, mit dem Teufel, mit Bibelversen diskutiert, dreimal Deuteronomium, genau aus der Wüstenerzählung, da haben wir den direkten Bezug. Und nun ist ja das Spannende, womit startet der Dienst Jesu? Er startet mit der Taufe. Jesus hat nachvollzogen, wozu Israel befreit wurde vom Bösen, die Umkehrtaufe des Johannes. Nun fängt Gott etwas Neues an, die Befreiung der Menschen. Und in der Taufe empfängt Jesus seine Berufung von Gott oder bekommt sie nochmal klar von Gott, dass der Vater zu seinem Sohn sagt, du, Jesus, bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Und wir, die vielleicht die Bibel kennen und für die die ganze Story dann schon klar ist, ja, der Herr Jesus ist gekommen, um sein Leben zu geben. Das ist ja manchmal so, man kennt man ja schon alles. Aber für Jesus selber, wenn wir uns in ihn hineinversetzen, war das ja erstmal noch überhaupt nicht klar. Jesus musste ja für sich sein Calling, seine Berufung, wozu bin ich hier auf dieser Welt? Wie möchte ich meine Berufung als dieser einzigartige Sohn Gottes leben? Das musste Jesus für sich klarkriegen. Und deswegen findet diese Versuchungserzählung auch direkt geführt durch Gott. Es ist Gottes Geist, der dieses Calling nun klar macht, denn Jesus führt ihn direkt in die Wüste. Und das ist das Entscheidende. Jesus wird nun gefragt, wie will er dieses Calling, seine Berufung leben, dieser Sohn Gottes zu sein, um die Menschen wirklich zu befreien, um Israels König zu sein, der Licht für die Welt sein soll. Wie will er das leben? Als Jesus 30 Jahre alt ist, gibt es auch andere Menschen im Hof des König Herodes, einen Simon und einen Atronges, die gerade Königswürden erheben, die Anspruch auf eine Herrschaft erheben. Und die Frage ist, wie wird Jesus denn nun seinen Anspruch erheben? Er ist ja der Messias, er ist sich dessen klar, aber er muss für sich klar sagen, wie sieht das denn nun für mich aus? Wie lebe ich mein Calling in dieser Welt? Wie wird mein Reich aussehen? Und darum geht es in der Versuchungsgeschichte. Ein letztes Wort noch vorab zu dieser spannenden Gestalt des Teufels, im Griechischen der Diabolos, Dia und Balla, Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer. Man kann den Teufel so beschreiben, er bringt die guten Absichten Gottes, die Gott für die Menschen hat, dass sie in Liebe leben, er pervertiert sie einfach, er dreht sie. Jesus möchte, dass wir im Wir leben, in Gemeinschaft mit ihm. Der Teufel reduziert es nur auf dich. Die Bibel hat viele Begriffe für diese Gestalt. Sie nennt ihn Satanas, den Widersacher. Sie nennt ihn Paulus, spannend, habe ich noch mal gelesen, Epheser 6. Sowohl Einzahl der Teufel und zugleich viele Mächte und Gewalten. Dieser Teufel hat verschiedenste Ausformungen in auch unsichtbarer Gestalt, nämlich in Form von Neid, in Form von Hass, in Form von Perversion. In unzähligen Gestalten kann das Böse an uns herantreten. So auch später, dann heißt er hier, der Teufel verließ ihn und dann wird er später Jesus wieder begegnen. Und wie begegnet er ihm denn? Er begegnet ihm in der Gestalt von Petrus. Aha. Jesus, alles, nur das Kreuz nicht für dich. dann sagt Jesus, geh weg von mir, Satan. Denn was du meinst, ist menschlich. Jesus begegnet ihm später in der Person von Judas, der sich eingelassen hat, der sich hat bestimmen lassen von diesen bösen Mächten und der Jesus nochmal abhalten möchte von seinem Werk. Er begegnet ihn in den Schriftgelehrten, die ihn verspotten am Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist, ja, dann komm doch runter. Und das Spannende ist nun, dieser Dialog, der hier geschildert wird, auch bei Matthäus und bei Lukas, dieser Dialog, wie hier geredet wird, so redet Jesus in der ganzen Neuen Testament nicht mit anderen Menschen. Und deswegen zeigt sich hier, dass es hier um einen inneren Kampf geht. Also dass die Stimme, wie wir auch im Vater unser beten, erlöse uns von dem Bösen, das, was uns vom Teufel innerlich an uns herantritt. Damit ist Jesus nun in 40 Tagen auseinandergerungen. Und das ist hier immer, wäre ja auch leicht, das Böse immer schön wegzudrücken von sich, sondern aber zu merken, nein, es ist, wir alle kämpfen damit. Und Jesus geht in Auseinandersetzung mit diesem Bösen. Schauen wir uns diese drei Versuchungen einmal genauer an. Die erste, wenn du Gottes Sohn bist, die Identität wird in Frage gestellt, dann mache aus diesem Stein, bei Matthäus ins Steine, mach doch aus diesen Steinen Brot und nähre dich selber. Der Teufel spielt also mit der Schöpfermacht, mit der Stärke, die Jesus gegeben ist. Jesus ist Macht gegeben von Gott, definitiv. Das sehen wir im Evangelium immer wieder. Und die entscheidende Frage ist, wozu wird nun Jesus seine Macht einsetzen? Für sich selber oder ganz konsequent für andere Menschen? Die Versuchung ist, Jesus, nutze deine Macht über die Schöpfung, die gar nicht abgesprochen wird, aber benutze sie für dich selber. Ernähre dich doch selber davon. Was wäre der Preis, wenn Jesus sich darauf einlässt? Einmal, es wäre der Preis des wahren Menschseins. Er hat sich ja ganz entäußert, wie wir das im Philipperbrief sehen. Er teilt ganz das Geschick der Menschen. So möchte Gott verstanden werden. Ein Gott, der ganz menschlich ist. Und Jesus widersteht der Versuchung, anderen Wasser zu predigen und selber Wein zu trinken. Das tut er nicht. Das Trickige an der Versuchung ist sogar, es ist ja keiner dabei. Die Heimlichkeit, es sieht doch keiner. Komm, mach's doch für dich selber. Und alle Menschen, viele Menschen erliegen genau diesem Trugschluss. Es ist egal nach dem Motto, was du im Privatleben tust, wenn du mit Gott allein bist. Solange die äußeren Früchte stimmen, ist kein Problem. Tausende sind genau dieser Falle erlegen. Und eines dieser tiefsten Learnings, die wir auch aus dieser Versuchungsgeschichte bekommen, ist, dem Bösen, der muss auf der tiefsten Ebene unseres Menschseins, und zwar in unserer Gegenwart gegenüber Gott widerstanden werden. Nicht dann, wenn wir vor den anderen Menschen stehen, dann tragen wir die Früchte davon. Die tiefsten Entscheidungen, ob du deiner Frau treu bleibst, die kommt nicht erst, wenn du der anderen Frau begegnest, sondern die Geschichte fällt in deiner tiefsten Begegnung mit Gott. Hier werden die Kämpfe gewonnen. Das ist also die Frage, für wen setze ich meine verliehene Macht ein? Gottes Macht, ihr Lieben, ist die Macht der Liebe. Gott nimmt nichts für sich selber. Er ist die Liebe, er liebt im Überfluss. Wir hätten gerne den Gott, der immer, wie wir würden unsere Macht für uns selber benutzen. So sind wir Menschen. Gott ist nicht so. Gott gibt nur für andere. Und darin bleibt Jesus Gott komplett treu. Und darum widersteht er dieser Versuchung. Mit dem Gotteswort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich warte darauf, bis Gott mir mein Brot geben wird. Ich werde meine Macht, die ich habe, nicht für mich selber einsetzen. Halleluja. Er widersteht der Macht über die Schöpfung. Und wir könnten jetzt noch stundenlang, das mache ich nicht, die Tragik unseres Menschseins besteht ja genau darin, dass wir uns Menschen, auch der geschaffenen Schöpfung, dass wir nach ihr greifen und dass wir sie für uns benutzen. Das ist das Teuflische. Bis heute. Die Ausbeutung der Schöpfung, die Folgen des Klimawandels, die wir heute sehen, haben genau diese Ursache, dass wir Menschen die gute, geschaffene Schöpfung nehmen, aber sie nicht mehr zum Wohle, zum Dienst für die anderen einsetzen, sondern für uns. Das ist das Diabolische, das Teuflische. Damit werden die Absichten Gottes verdreht. Und so machen wir aus dem Paradies, was Gott uns gegeben hat, eine Hölle, indem wir einfach sie für uns selber benutzen. Das Zweite. Der Teufel führte ihn in einem Augenblick innerlich in alle Reiche der Welt. Die Schönheit Roms, die Schönheit Chinas, die Schönheit Asiens, die Schönheit Europas. Alles kannst du haben. Es gehört alles dir. ja etwas durchaus auch sehr Schönes. Ich weiß gar nicht, ob Jesus so anfällig war für immer so gesehen sein von anderen Menschen. Ich glaube nicht, dass das so die Sachen sind, Macht und Anerkennung zu haben. Wer überall auch so nach Anstreben, nach Macht für andere, über andere Menschen strebt, hat ja, da kann ja auch erstmal was ganz Positives haben. Jeder Politiker, der sich jetzt auch wählen lässt, hat den Anspruch, hey, ich kann die Welt dann zu etwas Gutem, Schönerem, Besserem gestalten. Wir können entweder mehr an Gerechtigkeit arbeiten, wir können den Hunger abschaffen, wir arbeiten für Frieden und so weiter. Und ich glaube, um diese Sachen geht es hier. Jesus, du kannst es schon jetzt haben, es gehört alles dir. Und gestalte die Welt doch nach deinen Vorstellungen. Und wir spüren, dass das ja für Jesus ein Kampf gewesen sein muss. Wie lebe ich denn nun meine Messiaswürde? Gott hat ihm ja die Herrschaft versprochen. Das ist ja das Spannende. Maria wird bestimmt als Mama mit Jesus irgendwann mal darüber gesprochen haben. Hey, ich habe etwas empfangen von Gott über dich. Du wirst der König Israels sein. Und nicht nur der König Israels. Du wirst ein ewiges Königreich haben. Der Herr der ganzen Erde. Das ist ja das Wahre. Gott wird ihm die Herrschaft geben. Und die Frage ist nur der Zeitpunkt, wann und wie wird das geschehen und wie wird Jesus seine Macht ausnutzen. Das Ganze hat nur einen kleinen Preis, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das Spannende ist, dass der Teufel, er streitet gar nicht Gott ab. Er sagt sogar, er erkennt Gott, ja, mir sind Einflussbereiche gegeben von Gott, er erkennt Gott an. Und es reicht nach dem Motto, Jesus, du musst Gott nicht das Wichtigste sein lassen, nimm mich einfach noch dazu. Du musst noch nicht mal Gott absagen. Es reicht, wenn er neben mir steht. Und das ist ja die große Machtfalle auch bis heute von vielen Menschen und uns selber auch. Du kannst Gott haben und den Konsum, kein Problem. Du kannst Gott haben und auch noch die freie Liebe, kein Problem. Du kannst Gott haben und den Erfolg, kein Problem. Und der Kern ist, dass das Herz von Jesus nicht mehr ungeteilt bei Gott ist. Das ist das Entscheidende. Und wenn es nicht mehr ungeteilt bei Gott ist, dann neigen wir dazu, alles, was Gott uns anvertraut hat, zu verdrehen. Wie wir unsere Sexualität leben, wie wir unsere Beziehung leben, wie ich mit Geld umgehe, wie ich mit Macht über andere Menschen umgehe, ob ich Menschen unterdrücke oder ob ich ihnen die Freiheit schenke. Und darum widersteht Jesus dieser Versuchung, sofort schon Macht über alle Menschen zu haben, indem er sagt, hey, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein ehren und lieben. Halleluja. Sein Herz bleibt an der richtigen Stelle. Und bis heute gehört es zur großen Tragik der Menschheit. Die Bibel ist voll von Geschichten, von weltlichen Verantwortungsträgern als auch von geistlichen Leitern, die genau dieser Machtfalle erliegen, mit guten Absichten gestartet und am Ende hat aber die Macht uns im Griff gehabt. Und deswegen sind wir auch aufgerufen, übrigens bis heute für Verantwortungsträger in Politik und auch in Gemeinde zu beten, weil Macht etwas mit uns macht. Und die Frage ist, wen haben wir in der Hand? Damit Menschen wirklich ihre Macht für andere einsetzen, so wie es dem Herzen und dem Wesen Gottes verspricht. Denn herrschen heißt bei Gott immer dienen. Wir Menschen und der Teufel, der verdreht das einfach. Und dann fängst du an, dich von den anderen zu ernähren. Die Missbrauchsfälle in der Kirche sind so schlimm. Nicht nur die, weil verantwortliche Leistungsträger, die ihre Schäfchen, die ihnen hätten dienen sollen, sie haben sich ernährt von den Schäfchen. Das kann bis heute bis jedem passieren, dass du die Gaben, die Gott dir gegeben hast, du benutzt sie, damit du dein kleines Ego ausfüllst. Das ist die große Versuchung, in der wir Menschen stehen und die Jesus überwunden hat, damit wir wieder leben sollen. Und die dritte Versuchung, nutze deine Macht über Gott zur Selbstinszenierung. Der Teufel spricht nochmal mit dem Anspruch, er weiß, er ist der Messias und Jesus fragt sich ja nun auch, ja, wie werde ich denn jetzt den Menschen deutlich machen, dass ich dieser Sohn Gottes bin. Und dann führt er ihn nach Jerusalem und da gibt es ja diese Gruppe von Simeon und Hanna, die auf den Messias warten. Die warten nur darauf, dass nun endlich einer kommt. Und die Frage ist, wie wird er nun deutlich werden? Und dann sagt der Teufel, ja, dann führ doch ein schönes Schauwunder durch. Inszeniere dich selber, geh an die höchste Stelle vom Tempel, lass dich runterstürzen. Gott wird dich auffangen, Halleluja. Und dann werden die Menschen dich feiern. Ja, so einen Gott hätten wir gerne, so eine Art Superman. Darauf widersteht Jesus aber aufs Höchste. Das Perverse am Teufel ist schlicht einfach, dass er möchte, dass Jesus und auch dass wir Gott vor unsere eigene Agenda spannen. Das ist die kleine Versuchung hier drin und die große. Es kommt mit frommen Worten daher, aber das passiert bis heute immer wieder, dass wir Gott selber vor den Karren unserer eigenen Karriere spannen und am Ende wir missbrauchen Gott, nämlich für unsere eigene Agenda. Warum haben die Nationalsozialisten bei uns so viel Erfolg gehabt? Auf dem Koppelschloss, Gott mit uns. Ja? Wir spannen Gott vor unsere gekränkte Ehre. Wir spannen Gott vor unseren gekränkten Nationalstolz. Dasselbe passiert übrigens auch in der Ukraine und in Russland. Der Kyrill, der Oberste, mit Bibelworten wird dort der Krieg begründet. Das ist eine große Sünde. Wir spannen Gott vor den Karren unserer eigenen Machtgeilheit und unseres Größenwahns. Jesus hat ihm Gott sei Dank widerstanden. Auch ich glaube, dass wir auch in unserer westlichen Welt, auch Gott und auch in der Theologie, wir spannen Gott vor unsere eigene Ideologie, um unsere eigene Agenda irgendwie durchzudrücken. Jesus wusste, wie der Vater im Himmel ist und er weiß, ich habe nur die Macht der Liebe, der Einladung und nicht der Sensation und ich sehe nur das, was ich den Vater tun sehe und er hat den Vater das nicht tun sehen. Und deswegen hat er ihm widerstanden, ich werde Gott nicht versuchen. Halleluja. Und er hat es nicht getan. Wenn wir also schauen, worum geht es hier in dieser Geschichte? Es geht darum, dass Jesus sein Calling, seine Berufung, sein Leben für uns klar bekommt. Jesus, wo ist dein Herz? Wem gehört es wirklich? Für wen lebst du? Wie liebst du? Wie dienst du? Wie gehst du mit der Macht um, die Gott dir anvertraut hat? Lebst du sie am Ende für dich selber oder für andere Menschen? Ich habe es jetzt mal positiv formuliert und jetzt sehen wir die befreiende Kraft des Evangeliums, die ein tiefer Orientierungspunkt ist, wozu Gott uns befreien möchte. Jesus sagt, meine verliehene Kraft, die setze ich zum Wohle für andere Menschen ein. Das ist das Göttliche an Gott. Denn Menschsein, wie Gott es sich gedacht hat, im Wesen Gottes heißt, für andere Menschen da zu sein. Gottes Sohn zu sein, heißt ganz für andere Menschen da zu sein. Und ihr seht es im Neuen Testament. Jesus hat kein Wunder für sich getan. Er hat die Netze anderer gefüllt. Er hat die Tische anderer gefüllt. Er hat die Becher anderer voll gemacht. Er hat die Wunden anderer geheilt, nicht seine eigenen. Und darin sehen wir das Göttliche an Gott. Wir verdrehen auch immer, wir haben Allmachtsfantasien, wie Gott gerne sein sollte nach unserem Gusto, weil wir unsere Macht für uns missbrauchen würden. Aber Gott ist nicht so. Gott setzt seine Macht nur für andere ein, inklusive seiner Lebenshingabe. Und darum sagt Paulus auch später, wenn er über die Begabungen, die Gott uns gegeben hat, spricht, sie sind konsequent ausgerichtet für die anderen in der Gemeinde. Du lebst nicht für dich selber, du sollst dich nicht von den anderen ernähren, sondern du lebst in der Gemeinschaft mit dem Gott der Fülle und dann gibst du aus dem Überfluss für andere. So hat Gott es sich vorgestellt. Und du erkennst das Diabolische, das Teuflische schlichtweg daran, dass es in deinem Herzen umgedreht wird und dass du andere für dich missbrauchst. Und das zerstört dich am anderen und das zerstört andere auch. Wozu zweitens sich Jesus an diesen 40 Tagen in der Tiefe seines Herzens entscheidet, ist meine Liebe und Loyalität gehören allein dem lebendigen Gott. Er ist das Zentrum, meine Mitte, meine größte Liebe. Und wir haben bewusst auch in unseren Werten für lebendige Gemeinde, ich glaube im Wert 9 formuliert, die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott ist das Schönste und Attraktivste, was wir als Menschen kennen. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und das meinen wir von ganzem Herzen und darin lernen wir ein Leben lang hineinzuwachsen. Das ist wirklich das Schönste, was wir kennen. Und wo diese Mitte im Herzen stimmt und wo meine Ausgerichtetheit auf Gott die Priorität Nummer 1 ist, dann werde ich auch von ihm die Kraft empfangen, den kleinen und großen Versuchungen, die mich von meiner Berufung für andere da zu sein, abzubringen. Dort werde ich dann die Stärke auch haben. Und dann mag es sein, was Gott dir auch immer anvertraut, an kleinen oder großen Aufträgen, in Fürsorge für andere Menschen, an Finanzen, die Gott dir anvertraut. Das hat Gott ja sehr unterschiedlich gemacht. Aber entscheidend ist, dass unser Herz bei Gott ist. Und wenn es bei Gott ist, dann werden wir ein dienendes Herz haben. Und dann werden Finanzen zum Wohle anderer eingesetzt. Dann werde ich meine Macht über Menschen dazu dienen, dass andere Menschen groß werden, nicht dass ich mich groß mache. Und Jesus kriegt für sich sein Calling klar. Als Sohn Gottes zu leben heißt für mich, ich werde alle Menschen durch meine Selbsthingabe endgültig erlösen. Die Weg der Selbsthingabe, das hat Jesus vom Vater empfangen, das ist der Weg, wie ich die Menschen loslösen werde von dem, was sie gefangen hält und kaputt macht. Das ist der Weg der Hingabe. Und das Kreuz, seine Lebenshingabe, ist das letzte und größte und deutlichste Ausrufezeichen hinter dieser Befreiungsaktion. Und nun ist das Spannendste, ihr Lieben, wenn die ganze neutestamentliche Ethik, was sie auch von Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, worauf sie uns führt, auf das gute Leben, es besteht darin, dass wir hingegeben für andere Menschen leben. Ich spreche mal auch bewusst nochmal die Ehepaare unter uns an. Wenn Gott uns berufen hat zur Ehe, dann ist es die Aufgabe des Mannes und der Frau, dass wir uns gegenseitig dienen. Das vergessen viele, das vergesse auch ich oft. Wir drehen das oft um, der andere soll für uns da sein. Wir sind berufen, uns hinzugeben für andere. Darin wird das Glück und unser Schlüssel des Lebens liegen. Wir sind berufen, mit unseren Gaben die Welt zu erfreuen, indem wir uns hingeben für andere. Wir leben aus der Fülle Gottes, wir werden uns nicht verausgaben, wir werden immer gesegnet auch werden dadurch, aber leben für andere, das ist das, worum es geht. Und der Teufel, damit kannst du ihn auch sehr schnell entlarven, wird dir genau das Gegenteil sagen. Du wirst andere Menschen für dich gebrauchen. Du wirst dich selber in den Mittelpunkt stellen, nicht Gott. Und darin wirst du dich am Ende selber zerstören. Aber deswegen will ich das Positive deutlich machen. Hab dein Calling klar. Du lebst für andere. Geb dich hin für andere. Dazu hat Jesus uns Menschen befreit. Ich schließe und möchte noch mal vier kleine Sätze oder Learnings auch aus dieser Versuchungsgeschichte erwähnen, ohne dass ich sie jetzt noch allumfassend ausführe. Ein erstes: Gott lässt aus Liebe in aller unser Leben auch Erprobungszeiten zu, denn unser Vertrauen soll tiefer und reiner werden. Es ist ja spannend, dass es heißt, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Eine Zeit der Ausrichtung. Und so werden auch wir Wüstenzeiten erleben, wo Gott dich ganz allein ins Vertrauen zu ihm in sein Angesicht stellt. Und dort werden die Kämpfe gewonnen. Der Jakobusbrief sagt, erachtet es für lauter Freude, wenn auch eure Loyalität zu dem, wofür Gott euch berufen hat, wenn sie erprobt wird, denn wisst, dass ihr dadurch standhaft werdet. Und ihr werdet zu dem Tun des Guten dadurch ermutigt. Und weil Jesus in der Abgeschiedenheit, wo kein anderer außer Gott das sieht, diesen Kampf gewonnen hat, darum konnte er dann auch in der Öffentlichkeit den großen und kleinen Versuchungen widerstehen. Und Gott verspricht, dass im 1. Korintherbrief durch Paulus sagt er, dass Gott niemand über seine Kräfte versuchen wird, aber er lässt es auch zu. Und darum erachte es für lauter Ehre, wenn Gott das tut. Was wir von Jesus lernen, ist zweitens: Streite nicht mit der Stimme des Versuchers, sondern setze ihm die wirkungsvollen Waffen der Schrift entgegen. Einer der besten Sätze für Kampf mit Versuchung ist: Wehret den Anfängen. Das, was man bei Jesus am besten sehen kann: Er diskutiert nicht eine Sekunde. Er nimmt das ernst, was da in ihm aufkommt, wo ihm der Böse begegnet, und dann setzt er ihm direkt das Wort Gottes entgegen. Seine tiefste innere Loyalität gegen Gott. Das ist das Entscheidende. Und die Frage ist an dich und mich: Haben wir diesen Köcher an Bibelworten? Sind wir tief verankert in dem Willen Gottes, in den guten Absichten Gottes, damit wir auch, wenn die Versuchung an uns herantritt, ihr etwas entgegensetzen können? Vielleicht hast du oft damit zu kämpfen, dass eine Stimme dir sagt, du willst wirklich Gottes Kind sein, guck dich doch mal an, was du tust. Fang an, mit der Stimme zu diskutieren, du wirst immer, die macht dich platt und fertig. Und dann kämpfst du nicht mit dir selber, sondern nimmst du dir die Heilige Schrift und nimmst du Römer 8. Wenn Gott für mich ist in Christus, wer kann dann gegen mich sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern sein Leben für mich gegeben hat. Ich kämpfe nicht mit mir selber, sondern ich halte ihm Gott entgegen. Die Gesellschaft sagt dir permanent: Geiz ist geil. Finden wir alle. Eine riesige diabolische Versuchung. Ja. Teile nicht zu viel für dich. Guck, dass du deine eigenen Schäfchen im Trocken hast. Leb für dich. Gib dich ja nicht zu sehr für andere hin. Pass auf deine Zeit auf. Ja? Gib dich nicht zu sehr hin. Du könntest verletzt werden, wenn du dich wirklich mal ganz in eine Liebe reingibst. Gib nicht zu viel. Hast du etwas, haben wir etwas, womit wir dem entgegensetzen? Wir sagen nein. Das Evangelium, Jesus Christus, ruft uns auf einen völlig anderen Weg. Wer sich hingibt an andere, der wird sein Leben gewinnen. Das ist die neue Matrix, in der wir leben. Das ist der Leitstern, das ist das gute Leben. Da committe ich mich mit. Setze ihm das entgegen. Ein drittes: Du bist berufen, Licht für diese Welt zu sein, und darum sag einfach Nein zu allem, was dich in die Dunkelheit zieht. Jeder von uns ist durch die Ehre von Jesus berufen. Du bist das Licht für die Welt. Jesus lebt in dir. Lass die Liebe und deine Barmherzigkeit fließen. Und eine einfache Sache ist schlichtweg zu sagen, alles, was dich in die Dunkelheit zieht, wo Beziehungen zerstört werden, wo Ehen kaputt gehen, wo Freundschaften aufs Spiel gesetzt werden, wo durch mein Reden Leben zerstört wird, entsage dem mit Jesu Hilfe und entscheide dich, richte dich auf das Licht zu. Das ist das Entscheidende. Konzentriere dich nicht auf die Dunkelheit, sondern kenne deinen Leitstern, wisse, wozu du berufen bist. Und dann bleib dieser Berufung treu. Und ein letztes, die große Zusage des Evangeliums heißt nämlich, der lebendige Christus tritt heute als Bruder für dich ein und sein Geist kämpft in und mit dir. Niemand von uns kämpft alleine. Wir müssen nicht dieselben Kämpfe kämpfen, die Jesus gekämpft hat. Der hat die schon längst errungen. Er tritt in uns. Und so lesen wir im Hebräerbrief 4 und damit ende ich. Lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes, der jetzt heute lebendig ist. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Jesus kennt alles, womit du und ich und wir am Struggeln sind. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Und dann heißt es so schön, darum wollen wir nun mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Und darum kämpfe niemals alleine. Sei dir gewiss, Christus als dein Bruder ist neben dir und er kämpft mit dir und führt dich an deiner Seite. Deine Kämpfe und deine Geschwister in der Gemeinde, die tun das genauso. Herzliche Einladung auch am Ende, wenn du gerade mit etwas in deinem Leben zu kämpfen hast, lass gerne für dich beten. Ihr Musiker, kommt gerne nach vorne. Ich möchte noch einen Moment der Stille lassen, wo du Jesus antworten kannst und ich möchte mit einem Gebet dann schließen. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du Mensch geworden bist, ganz Mensch wie wir. Du hast Hunger ausgehalten, du hast dich nicht über uns gestellt, du hast Schmerzen ertragen, Ablehnung, allem, womit wir auch am Kämpfen sind. Und danke, dass du darin genau unser Bruder gewesen bist und auch bleibst bis in alle Ewigkeit als ein barmherziger, mitfühlender Bruder an unserer Seite. Und wir danken dir von Herzen für dein Herz, was so ausgerichtet war auf Gott, dass du nicht dem erliegen bist, dem wir als Menschheit und jeder Mensch erliegen ist, selber nach Macht zu greifen, sich neben und über Gott zu stellen und für uns selber zu leben und dabei am Ende bitterarm und einsam zu werden. Danke, dass du dem widerstanden hast und danke, dass du ein neues Leben hervorgebracht hast und dass wir uns an dich hängen dürfen. Und so bitte ich dich nun, du weißt, wo jeder Einzelne von uns auch heute Morgen steht, womit wir gerade so zu kämpfen haben, wo du Berufungen ausgesprochen hast und die wir verdrehen oder wo wir überlegen auszusteigen. Wir bitten dich, dass wir dir treu bleiben, auch zu dem, was du uns berufen hast. Und danke, dass du an unserer Seite bist. Und so geben wir dir alles hin, danken dir, dass du als Herr und Freund und Bruder an unserer Seite stehst und dass du uns alles geben wirst, was wir brauchen, um dem Bösen nicht nur zu widerstehen, sondern auch das Gute in die Welt zu bringen, wozu du uns berufen hast. Loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.